Ich weiß nicht, wer den Film im Kino gesehen hat. Ich glaube, König der Träume, Josef. Dieser Josef war in einer Situation, wir haben das eben schon gesehen, wo es zunächst alles ganz gut gelaufen ist, aber dann wurde alles ganz schlecht. Und im Grunde genommen, weil er selber mit dran schuld war. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen schon mal erlebt habt, wo alles super schlecht läuft, wo man keine Sonne mehr sieht, wo alles in die falsche Richtung gelaufen ist. Am liebsten wäre man weggelaufen, am liebsten hätte man die ganze Zeit geheult. Und das Schlimmste an der Situation war, dass man plötzlich merkt, ich habe mir das ganze Jahr eingebrockt. Also mein Fehler, mein Fehlverhalten, dein Fehler, dein Fehlverhalten hat den ganzen Schlamassel auf den Plan gebracht. Dann könnte man sich ohrfeigen, dann könnte man sich dafür hassen, aber es verändert nichts mehr. Man hat den Karren in den Sand gefahren und fühlt sich selber noch schuld. Ganz ähnlich war das in dieser uralten Geschichte von dem Josef, Josef dem Träumer. Diese Geschichte steht in der Bibel und sie ist mehr als 3500 Jahre alt und trotzdem fasziniert sie bis heute Menschen. Und ich glaube, das liegt genau daran, weil das, was dieser Josef erlebt, Dinge sind, die wir heute auch kennen. Es gibt schon einige Kinofilme, die über sein Leben gedreht wurden, unter anderem auch dieser Zeichentrickfilm. Und letztendlich sehen wir Parallelen darin, weil wir merken, genau sowas gibt es, ja, dass alles plötzlich schlecht läuft. Und ich erzähle, bis da war ja noch alles gut hier, was wir gerade gesehen haben im Video. Ich erzähle mal, wie das weitergegangen ist, wo alles schlecht läuft und plötzlich merkt man, ich bin ja selber dran schuld. Dieser Josef, der war der zweitjüngste Sohn einer Großfamilie. Sein Vater hatte mehrere Frauen und dementsprechend auch viele Kinder. Insgesamt hatte er 12 Söhne und Josef und sein Bruder Benjamin waren die Jüngsten. Und somit Papas Lieblinge. Sie sind nämlich beide geboren, als der Vater schon sehr alt war. Und der Josef war, so wie man das eben in dem Video gesehen hat, ein kleiner, verzogener Rotzbengel. Ja, einer, den keiner so richtig mochte, weil er das gnadenlos ausgenutzt hat, dass sein Papa ihn so geliebt hat und in ihn quasi ganz viel investiert hat, neben den anderen Brüdern. Und der Josef gab damit immer wieder Anlass dazu, dass Leute sich über ihn geärgert haben. Seine arrogante Art hat provoziert, sein Stolz. Mit 17 ist dann das passiert, was wir eben gesehen haben, dass der Vater ihm ein ganz, ganz edles Outfit geschenkt hat. Heute würde man sagen, irgendein Designeranzug, ja. Irgendeine, ja, Kleidung, die man zu besonderen Anlässen anzieht. Aber der Josef hat diese festliche Kleidung gleich jeden Tag getragen und damit zur Schau gestellt, dass er eben der Liebling seines Vaters war. Er war das Wunderkind, so wie jetzt eben in diesem Lied. Und so wurde Josef bei seinen Brüdern immer verhasster. Und dann passierte etwas, womit Josef das ganze Haus, also eigentlich alle, bis hin zu seinen Eltern, entrüstet hat, könnte man sagen. Er hat damit noch mehr den Hass und Zorn seiner Brüder auf sich gezogen. Josef träumte, dass er mit seinen Brüdern auf dem Feld arbeitet. Die haben alle Getreide geerntet und dabei hat sich plötzlich das Getreide, was der Josef zusammengebunden hat, also die Garbe, sagt man, die hat sich aufgestellt und das Getreide, was die Brüder zusammengebunden haben, das hat sich vor dieser Garbe von Josef verneigt, verbeugt. Und ein paar Tage später träumte Josef noch einen Traum, dass nämlich sich die Sonne und der Mond und 11 Sterne vor ihm verbeugen, verneigen. Aber statt diese Träume für sich zu behalten, hätte er ja auch machen können, ne? Hat der Josef diese Träume seinen Brüdern und seinem Vater erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei den Brüdern das bewirkt hat. Sie haben zynisch gespottet. Willst du jetzt unser König werden oder was? Willst du uns beherrschen oder was geht hier ab? Und sein Vater wurde richtig zornig und schimpfte ihn, ob er denn ehrlich daran glauben würde, dass sein Vater, seine Mutter, seine Brüder sich irgendwann mal vor ihm niederwerfen und ihn als König huldigen, hat man damals gesagt. Ja, also als König quasi anerkennen. Und seit diesen Träumen war die Beziehung zwischen den Brüdern und dem Josef endgültig komplett kaputt. Sie hassten ihn von Herzen und sie verabscheuten ihn. Am liebsten hätten sie ihn gar nicht mehr in der Familie gehabt. Und dann kam der Tag, an dem Josef von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt wurde, und zwar nach den Viehherden zu schauen. Diese Brüder waren auf der Suche nach grünen Weideplätzen unterwegs und der Josef sollte nach ihnen suchen, um nach den Rechten zu schauen. Ich meine, das ist ja auch schon interessant, ne? Die Brüder sind beim Arbeiten und er ist zu Hause und dann soll er mal nach dem Rechten schauen. Aber dem Josef war das ganz recht, passte ja auch zu seinem Selbstbild. Josef war ein paar Tage unterwegs, bis er endlich seine Brüder fand. Und als er dann von diesen Brüdern weit von weitem her gesehen wurde, das war wahrscheinlich so eine Steppe oder so, da haben sie in ihrem Hass einen Plan geschmiedet. Und sie haben zu sich gesagt, hey, da kommt der Träumer. Seht ihr ihn? Los, wir werden ihn erschlagen und wir werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Und es war kein Spaß, das war toter Ernst. Und dann haben sie noch zusammen sich überlegt, was erzählen wir dem Vater? Und haben gesagt, unserem Vater erzählen wir dann, ein wildes Tier hätte ihn gerissen. Und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird, wenn er dann tot ist. Aber der Älteste von den Brüdern, der war nicht ganz so krass drauf, sondern für den war das zu hart. Und er hat dann die Brüder überredet und hat gesagt, hey, jetzt werft ihn erstmal einfach in den Brunnen und dann überlegen, was wir nachher machen. Seine Idee war nämlich, dass er ihn nachher, wenn die anderen nicht mehr schauen, aus dem Brunnen rausbringen könnte und dann wieder nach Hause schickt. Und so kam der Josef nichtsahnend bei seinen Brüdern an und die packten ihn sofort und warfen ihn in diesen Brunnen. Vermutlich ohne Wasser. Vielleicht stand er aber auch bis zum Knöchel oder vielleicht sogar, was weiß ich, weiter, tiefer im Wasser. Und danach setzten sich erstmal zusammen die Brüder und fingen an zu essen. Vermutlich das, was der Josef mitgebracht hatte. Würde ja Sinn machen. Und beim Essen dann, der Ruben, der Älteste, war gerade nicht dabei, sahen sie von Weitem eine Karawane kommen. Und zwar eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten war. Und die zog an ihnen vorbei und als sie diese Karawane sahen, bekamen sie eine noch viel bessere Idee. Und zwar haben sie gesagt, Herr, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und dann noch den Mord verheimlichen müssen? Nichts haben wir davon. Aber werden ihn verkaufen, dann machen wir noch Geld mit ihm bei den Ismaelitern. Das war eine ismaelitische Karawane. Ich meine, er ist unser Bruder. Also umbringen ist schon echt hart. Wir verkaufen ihn einfach als Sklaven. Und so haben dann diese 11 Brüder, das heißt wahrscheinlich waren es 10, weil der Jüngste war vermutlich auch zu Hause, die haben ihren Bruder für 11 Silberstücke verkauft. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, das war knapp ein halber Monatslohn. Also ganz viel war ihnen der Bruder nicht wert. Ja? Wahrscheinlich haben sie einfach dann einen drauf gemacht und dann war gut. Und ich glaube, in dieser Situation wird sich der Josef gefragt haben, warum war ich so dumm? Ich Idiot. Ich hätte das wissen müssen, dass meine Brüder mich irgendwann so hassen, dass das nicht mehr gut geht. Ich bin schuld daran, dass meine Brüder das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, wo alles schief läuft und du weißt, letztendlich war ich mit schuld daran. Wenn du anfängst, dich selbst nicht mehr leiden zu können, wo du sagst, da bin ich schuld dran. Und das sind so Situationen, die unglaublich wehtun. Oft deswegen, weil andere Menschen uns wehgetan haben. Oft, weil wir den Eindruck haben, wir haben uns selber wehgetan. Wir haben uns selber verletzt. Das können manchmal so ganz kleine Dinge sein, wie eine verhauene Prüfung. Und du sagst dir, wenn ich doch mehr gelernt hätte. Oder ein wichtiger Termin, den du verpennst, der sich nicht mehr nachholen lässt. Den gibt es nicht mehr. Und du könntest dich ohrfeigen. Oder wenn ein Bekannter dir klipp und klar sagt, hast du vielleicht schon mal erlebt, wie wenig du ihm wert bist, wie wenig er von dir hält. Und natürlich kommt dann der Rückschluss, was hat das mit mir zu tun? Und es bringt dich in Selbstzweifel. Manchmal sind es auch größere Dinge, die wesentlich entscheidender sind, die das ganze Leben prägen. Zum Beispiel eine Trennung vom Freund, vom Partner, vielleicht sogar eine Scheidung, wenn man verheiratet ist, wo die Familie zerbricht und du denkst dir, ich bin schuld daran. Oder wenn du deinen Job verlierst. Und natürlich, wenn man einen Job verliert, kann man immer sagen, der Chef war schuld. Aber ich glaube, meistens ist es Selbstzweifel, der dann kommt. Was hätte ich anders machen können? Warum bin ich gefeuert worden? Warum nicht der andere? Oder wenn man ehrenamtlich irgendwo mitmacht und dann von diesem Posten abgewählt wird oder andere entscheiden, der macht das nicht mehr. Meistens läuft sowas ja subtil so hinten rum, ne? Und plötzlich merkt man, ich gehöre nicht mehr dazu. Wenn einem der beste Freund im Stich lässt, auf den man immer gezählt hat, da zweifelt man dann letztlich an sich selber, ja, an seinen Fähigkeiten, an der Beziehung, die man aufgebaut hat. Und natürlich ist das nicht immer so, dass man selber schuld ist. Manchmal gibt es auch Situationen, wo man gar nichts dafür kann, die man gar nicht hätte beeinflussen können. Ja? Zum Beispiel ein Unfall mit schweren Folgen, die einfach, wo die Gesundheit dann für immer beeinträchtigt ist. Und du fragst dich trotzdem, wenn ich doch bloß nicht mich in dieses Auto gesetzt hätte. Oder eine OP, für die man sich entschieden hat und die dann schief geht. Warum habe ich diese OP machen lassen wollen? Ein Vorstellungsgespräch, was du versiebst. Und du denkst im Nachhinein, du hättest dich doch noch besser vorbereiten können. Stimmt wahrscheinlich gar nicht. Oder eine Krankheit, wo du dir sagst, warum habe ich mich so wenig um meine Gesundheit gekümmert? Warum habe ich so wenig Sport gemacht? Warum? Eigentlich kannst du nichts dafür, aber es bleibt dieser Selbstzweifel. Warum bin ich da hergefahren? Warum habe ich mich dafür entschieden? Warum habe ich dies und das und jenes gemacht? Und die Frage ist ja, wenn wir so Situationen haben, was machen wir dann? Was machen wir mit der Situation? Was machen wir mit unserem Selbstzweifel? Wie reagieren wir? Der Josef hätte an dieser Stelle in seinem Leben resignieren können. Das wäre das Logischste gewesen. Er, der immer sozusagen auf Händen getragen wurde von seinem Papa, plötzlich als Sklave. Ich meine, er hätte allen Grund dazu gehabt, alles das, was so böse ihm getan wurde, das war aussichtslos. Er wusste, ich bin jetzt für mein Leben lang Leibeigener. Er hätte sich bemitleiden können, alles negativ sehen, er hätte sich dem Schicksal ergeben können. Er hätte sich für den Tod entscheiden können. Aber der Josef ist anders drauf und ich glaube, davon können wir ganz viel lernen. Der entscheidet sich anders, er entscheidet sich für das Leben. Er entscheidet sich, am Positiven festzuhalten. Er entscheidet sich, in all diesem Bösen, was er erlebt, konstruktiv zu denken, konstruktiv zu handeln. Das sehen wir daran, wie die Story weitergeht. Er wird nämlich als Sklave an ein vornehmes Haus verkauft. Dort hätte er heulen können, dort hätte er sich selbst bemitleiden können, aber nein. Er engagiert sich dort konstruktiv, er ist positiv drauf, er hilft mit, wo er kann. Und er fällt sofort seinem Herrn auf, und zwar positiv auf, weil er merkt, dieser Mann, dieser Sklave bereichert mein Haus, der bereichert meinen ganzen Betrieb, den wir hier haben. Er ist positiv für alle. Und warum? Weil sich der Josef dafür entschieden hat, positiv drauf zu sein, weil er sich dafür entschieden hat, mit Gott am Leben festzuhalten. Er vertraut Gott. Trotz der schlechten Situation glaubt er, Gott ist da. Und es gibt nur einen Ausweg aus dieser furchtbaren Situation, dass ich an Gott festhalte, dass ich weiter positiv die Dinge sehe, trotz allem Bösen. Und ich glaube, es würde uns ganz, ganz gut tun, wenn wir davon lernen. Egal, was wir erleben, egal, was man uns für böse Dinge tut, egal, ob wir selber an der Situation schuld sind, ob andere dran schuld sind, egal, wie aussichtslos alles aussieht, so wie für den Josef es aussichtslos war, egal, dass wir sagen, wir halten am Leben fest. Es gibt keinen Grund, sich gegen das Leben zu entscheiden. Es gibt keinen Grund zu resignieren. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Weil Gott da ist. Weil er alles in der Hand hält. Weil er es verdient hat, dass wir ihm vertrauen. Auch dann, wenn alles schlecht ist. Ich glaube, das ist der grundsätzliche Unterschied von Menschen, die ein ganz schweres Schicksal haben und trotzdem gut drauf sind oder trotzdem was Positives draus machen. Ihr kennt so Leute, die was ganz, ganz Schweres durchgemacht haben, die vielleicht eine schwere Behinderung haben, vielleicht schon von Geburt auf und die trotzdem das Leben meistern. Und dann gibt es Menschen, die mit denselben Voraussetzungen völlig resignieren. Und es hat mal jemand gesagt, meinem Schwiegervater, ein Freund von meinem Schwiegervater, der mit 17 ist festgestellt worden, dass er eine Krankheit hat, die ihn dazu bringt, dass seine Muskeln sich abbauen sozusagen, der heute irgendwo Ende 50 im Rollstuhl sitzt, sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und dieser Mann hat gesagt, mit 17 konnte ich mich für das Leben oder für den Tod entscheiden. Und ich habe mich für das Leben entschieden. Und der ist ein ganz wichtiger Mann in der Sparkasse gewesen, hat in der Region, ich weiß gar nicht, wo das war, hat er ganz, ganz viel aufgebaut für die Sparkasse, hat Weltreisen gemacht, trotz dieser Krankheit, obwohl er ständig eigentlich schon als junger Erwachsener an den Rollstuhl gebunden war. Er hat gesagt, ich entscheide mich für das Leben. Der Josef tut das, er vertraut Gott. Er entscheidet sich für das Positive, für das Leben. Und Gott bestätigt das. In dem Text wird gesagt, in dieser Geschichte, die steht übrigens im 1. Mose Kapitel 37 und 39. 38 ist so ein Einschub, ihr könnt das ja mal lesen. Ganz krasser Einschub. Aber dort wird beschrieben, dass Gott den Josef bestätigt. Da steht, Gott half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Und nicht nur das, wegen Josef profitierte auch sein Herr mit seinem ganzen Besitz, seine Landwirtschaft, seine Viehzucht, alles florierte. Durch Josef wurde das ganze Haus gesegnet. Gesegnet heißt, Gott tut etwas Gutes, ja? Und durch den Josef, weil er da ist, weil er an Gott festhält, werden alle, die um ihn herum leben, auch beschenkt von Gott. Und weil alles so gut läuft, vertraut sein Herr ihm noch mehr. Er setzt Josef, obwohl er Sklave ist, zu seinem Stellvertreter ein. Josef war für alle operativen Geschäfte im Haus und der Landwirtschaft und von den Angestellten und Sklaven zuständig. Er hatte alle Befugnisse, die es gab. Er hatte dieselbe Macht wie sein Herr. Und an der Stelle könnten wir jetzt denken, okay, jetzt ist alles wieder gut. Josef im Glück, ja, Josef vertraut Gott, deswegen läuft alles super. So müssten wir es auch machen, wir vertrauen Gott und dann wird alles spitze. Dann wird alles wieder gut. Also erst alles schlecht, dann wird alles wieder gut. Aber dann, und das ist glaube ich auch ganz wichtig an dieser Story, dann passiert etwas Unglaubliches. Der Josef war nicht nur ein guter Verwalter, er war nicht nur ein erfolgreicher Organisator, er war auch ein sehr attraktiver Mann. In unserem Text wird gesagt, dass er neben den unglaublichen Fähigkeiten zu leiten auch körperlich sehr schön war, attraktiv war. Und die Frau von seinem Herrn, dieser Herr hieß Potiphar, also die Frau Potiphar, die hat es bemerkt. Und sie wollte quasi als Chefin davon profitieren. Sie wollte sich mit diesem starken, attraktiven Mann vergnügen. Um es deutlich zu sagen, sie wollte Sex mit diesem Mann. Und sie sagte ihm das immer wieder. Sie sagte ihm, hey, hier, du kannst mich haben. Du kannst meinen Körper haben für dich. Weißt du, ich will dich. Komm, lass uns ins Bett gehen. Komm, lass uns miteinander schlafen. Und ich meine, wer will das dieser Frau verdenken? Wir kennen das. Sie war vermutlich von ihrem Mann vernachlässigt, wie so oft, ja, reiche, einsame Frau. Ihr Mann arbeitete am Hof des Pharao, des König. Er hatte die höchste Position in der Leibwache des Königs. Der wird nicht viel Zeit für seine Frau gehabt haben. Ich meine, wenn heute eine Frau so von einem Mann, von ihrem Mann vernachlässigt wird, ich glaube, niemand würde irgendwas dabei empfinden, wenn sie sich mit dem besten Angestellten ihres Mannes einlässt. Also von außen betrachtet, ja, ja klar, er vernachlässigt seine Frau, warum hat sie doch das Recht dazu? Vielleicht war das auch damals in Ägypten relativ normal, wir wissen es nicht, aber es war ein Problem für den Josef. Eigentlich wäre es ja ganz selbstverständlich gewesen, dass er Mitte 20 muss er ungefähr gewesen sein, dass er endlich sagt, okay, eine wunderschöne Frau und das wird keiner rauskriegen, die wird immer, das verheimlichen. Er hätte sich darauf einlassen können, aber der Josef reagiert ganz anders. Warum? Weil er ein anderes Weltbild hat. Er ist seinem Herrn gegenüber loyal und er ist Gott gegenüber loyal. Dafür hat er sich entschieden, er hat sich fürs Leben entschieden. Und selbst wenn es in Ägypten keinen Anstoß erregt hätte, der Josef wusste, in Augen Gottes wäre das Schuld. Warum? Weil diese Frau war nicht seine Frau. Sie war nicht mit ihm verheiratet, sondern ganz im Gegenteil, sie war die Frau eines Mannes, der sein Herr war. Und deswegen sagt er auf diese Anmache hin, die also immer wieder stattgefunden hat, sagt er, mein Herr braucht sich um sein Haus, in seinem Haus um nichts zu kümmern. Alles, was er mir anvertraut hat, darum, das mache ich. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur du bist mir vorenthalten, weil du bist seine Frau. Wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Wie könnte ich das tun? Aber die Frau Potiphar ließ sich davon natürlich nicht beeindrucken, ja. Ich meine, sie ließ ihre sexuellen Reize täglich spielen, sie lockte Josef, sie dachte sich, dass er irgendwann mal klein beigibt. Aber der Josef hatte Werte und er wusste, dass Gott sich das Leben und Sex anders vorstellt. Und deswegen gab er jedes Mal einen Korb. Und das fand die Frau natürlich nicht so toll. Bis dann eines Tages Frau Potiphar und Josef alleine im Haus waren, da schmiss sie sich quasi an ihn ran, packte sein Obergewand und wollte ihn mit allen Künsten der Verführung ins Bett holen. Aber Josef riss sich von ihr los. Sie wollte ihn noch stoppen und versuchte ihn zu halten und riss dabei sein Obergewand ab. Das heißt, der Josef ist quasi in Unterwäsche geflohen. Oder keine Ahnung, was er drunter anhatte. Und sie hatte dieses Obergewand. Und dann ist sie ausgerastet. Ja? Dann raste sie vor Wut und sie schwor sich an ihm zu rächen. Wie es so ist, ne? Erst mordsverliebt und dann. Und sie schrie um Hilfe und sie erzählte den herbeigeeilten Angestellten und Sklaven, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Und als Beweis zeigte sie das Gewand. Ja, dieser Lustknabe, der kam zu mir, der wollte mir irgendwas tun. Und diese Story erzählte sie natürlich auch ihrem Ehemann. Und dieser fackelt nicht lange und lässt Josef vor Wut gefangen nehmen, als Gefangener ins königliche Staatsgefängnis einsetzen. Und glaubt mir, das war damals kein Zuckerschlecken in so einem Gefängnis, 1500 Jahre vor Christus. Das war hart. Und ich habe mir gedacht, immer wenn ich diese Story lese, denke ich mir, das kann doch nicht sein. Da vertraut einer auf Gott, da entscheidet sich einer, seine Probleme, sein Schicksal positiv anzugehen. Da schaut jemand auf das Gute, da hält jemand kompromisslos an seinen Werten fest. Das ist ja echt hart. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Wer von uns Männern hätte in so einer Situation so reagiert? Der war echt hart drauf, der war echt tough, der Mann. Und obwohl er so war, obwohl er aus Respekt und Hochachtung vor seinem Chef Einschränkungen in seinem persönlichen, privaten Leben, auch in seinem Sexualleben hingenommen hat, kommt es so schlecht für ihn raus. Warum? Kann das sein? Kann das sein, dass man Gott gegenüber loyal ist und dann alles schlecht wird? Wenn wir die Bibel uns anschauen und die Storys lesen, die da drin stehen, und das, was in Briefen da drin steht, dann merken wir, es kann sein, ja. Es kann sein, dass du Gott vertraust und es wird alles schlecht. Es gibt zwar Christen, die behaupten, wenn du nur an Gott richtig glaubst, wenn du Jesus richtig vertraust, dann geht alles immer gut, dann wird es dir finanziell gut gehen, gesundheitlich gut gehen, in Beziehungen gut gehen. Aber das entspricht nicht dem, was uns die Autoren von der Bibel immer wieder vermitteln. Es gibt es, dass Menschen an Gott glauben, dass Menschen Jesus vertrauen, ihn lieben und trotzdem alles schlecht kommt und vielleicht noch schlechter wird. Ich will mal ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit erzählen. Es gibt vielen tausend Christen, die dem Beispiel von Jesus kompromisslos nachfolgen und die dafür jahrelang im Knast sitzen. In China, in Nordkorea, im Iran. Manche werden sogar hingerichtet deswegen. Leute, die kompromisslos an Gott glauben, die sich das alles kosten lassen und dann werden sie nicht von Gott beschenkt, sondern landen im Knast und werden vielleicht sogar umgebracht. Oder es gibt Menschen, die jahrelang voller Hingabe ihren Glauben leben und dann werden sie plötzlich unheilbar krank und sterben daran. Es gibt Mütter, die Jesus sehr lieb haben und die irgendwann schwanger sind und die dieses Baby verlieren. Es gibt auch Situationen, wo Eltern ganz entschieden als Christen leben und dann miterleben müssen, wie ihre Kinder ganz, ganz schweren Unfall haben und vielleicht für ihr Leben behindert sind. Und es gibt Millionen von Christen, die jeden Tag, die ihren Alltag mit Jesus leben und die trotzdem nicht mehr als einen Dollar am Tag haben, um damit sich selbst und die Familie zu ernähren. Da brauchen wir nur nach Afrika schauen. Und trotzdem, obwohl alles schlecht ist, hält dieser Josef an Gott fest. Trotzdem schaut er auf das Gute. Er sieht das Positive. Er entscheidet sich auch an der Stelle weiter für das Leben. Und diese Story, um die wird es dann nächstes Mal gehen, da heißt dann alles gut. Und dann sind wir gespannt, was dann alles gut wird. Ich glaube, was wir hiervon lernen können, wir brauchen einen Blickwechsel. Der Josef entscheidet sich, das Gute anzuschauen, für das Gute, für das Positive. Er entscheidet sich gegen die Resignation, gegen die negative Sicht. Und ich glaube, genau diesen Blickwechsel brauchen wir. Hin zum Guten, hin zu Gott, weg von dem Schlechten. Wir Menschen der heutigen Zeit sind ja so gepolt, dass wir, wenn es gut läuft, das auch wirklich hinkriegen. Also wir sind gut drauf, wir feiern Partys, es ist alles wunderbar, ja. Aber in dem Moment, wo es schlecht wird, das schaffen wir genau das nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen es im Kleinen, in den alltäglichen kleinen Dingen lernen. Und ich kenne es von mir, dass ich eine Zeit lang Jesus dafür verantwortlich gemacht hat, wenn Dinge schlecht geworden sind. Da habe ich gesagt, Jesus, das kann nicht sein. Bei so ganz kleinen Sachen, ja. Irgendwie, du bist im Stress und willst irgendwie gerade, was weiß ich, weggehen und dann schmeißt du blöderweise dein Milchglas um, die ganze Küche eine Riesensauerei und eigentlich hast du gar keine Zeit dafür. In so Situationen habe ich eine Zeit lang immer gesagt, Jesus, das kann nicht sein. Und das ist eigentlich ein Schwachsinn. Ja, ich habe mich von diesem Negativen irgendwie total noch mehr in Stress bringen lassen, obwohl es nur solche kleinen Sachen waren. Ich glaube, wir müssen lernen, in solchen Situationen einfach das Positive zu sehen. Natürlich ist das Milchglas runtergefallen, vielleicht 1000 Scherben, aber das macht das Leben nicht kaputt. Und außerdem gibt es immer noch Dinge, die positiv sind in dieser Situation so und so, aber auch in solchen Situationen, die der Josef erlebt. Und ich glaube, es macht deswegen Sinn, so zu leben, weil egal wie schlecht die Situation ist, wenn du an Gott festhältst, wenn du das Positive siehst, ist es immer noch besser, als wenn du resignierst. Es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, mit was Schlechtem umzugehen, als das Positive anzuschauen. Es gibt ja viele, viele Menschen, die es genau andersrum leben, ja, die sich dann sozusagen ins Negative immer so reinziehen, ja, Leute, die immer schlecht drauf sind, die immer das Negative sehen, oh Mann, und jetzt ist so ein blöder Nachbar neben mich gezogen und die im Grunde genommen nur Streit und das Negative, das Schlechte rausprovozieren. Du kannst gerne so leben. Oder du entscheidest dich dafür, egal was Negatives passiert, dass du auf Gott vertraust, dass du das Positive anschaust, weil das ist das Einzige, was dir noch bleibt. Also das wäre das Positivste, was du aus dieser Situation machen kannst. Dann wirst du nämlich erkennen in den dunkelsten Stunden deines Lebens, dass er da ist, weil er immer da ist, weil er mit dir ist. Ich habe mir gedacht, wir machen an der Stelle einfach mal eine Minute oder ein bisschen länger, dass es einfach Ruhe ist und dafür sind auch diese Zettel da, wo du einfach mal überlegen kannst, wo muss ich diesen Blickwechsel verziehen? Wo schaue ich gerade das Negative an in meinem Leben und wo müsste ich auf das Positive schauen? Wo in deinem Leben brauchst du einen Blickwechsel? Weg von der Resignation hin zum Leben. Wir nehmen uns dafür einfach mal eine Minute, anderthalb Zeit. Es sind so Stifte auf dem Tisch und auch so Zettelchen, wo du es aufschreiben kannst. Und da singen wir ein Lied, wo es darum geht, dass Gott auch dann im Negativen, im Schlechten einfach da ist. Aber zunächst einfach mal diese anderthalb Minuten. Dieses Lied, das ist im Grunde genommen ein Zuspruch gewesen, ja, dass man sich selber sagt, dass man sich gegenseitig sagt, wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und vielleicht ist es trotzdem so, dass du sagst, eigentlich bräuchte ich jemanden, der mir das mal zuspricht, persönlich. Wir haben uns überlegt, dass wir bei dieser Churchdown einfach die Möglichkeit geben, wenn jemand sagt, ich möchte gerne, weil alles so schlecht ist oder weil ich die Sonne nicht sehe oder weil ich das nicht schaffe, auf das Positive zu schauen, deswegen möchte ich für mich beten lassen, ich möchte mich segnen lassen, ich möchte mir das zusprechen lassen. Segnen heißt ja, das Gute zusprechen lassen. Im Grunde genommen das Gegenteil von einem Fluch. Ein Fluch, da spricht man jemandem Böses zu, ja? Und der Segen ist genau das andere, dass man das Gute, die guten Gedanken Gottes, das Positive, dieses, dass Gott seine Hand unter uns hält, zuspricht. Und wenn du sagst, das würde mir gut tun, dann kannst du das heute tun. Dann kannst du einfach nach der Church Sonne auf mich zukommen. Ich bin hier so, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir so unter dem Bildschirm ein bisschen Platz machen und die Leute, die da einen Kaffee haben, ihn mitnehmen hier in den anderen Bereich und dass wir einfach da für dich beten, wenn du das möchtest. Da werden noch ein paar andere Leute da sein, wir werden das ganz zum Schluss von der Church noch ansagen. Einfach um das zu lernen, hinzubekommen, das Positive anzuschauen, weg von dem Negativen, weg von dem, was uns das Leben kaputt macht, hin zum Leben, hin zu Gott. Und ich glaube, das wird dein Leben verändern. Und damit wir das auch hinbekommen, weil es manchmal ein schwerer Schritt zu jemandem zu gehen und für sich beten zu lassen, deswegen sage ich das Gott noch, dass er uns dabei hilft. Gott, danke, dass du ein positiver, guter Gott bist. Das Gute von dir macht sich nicht immer daran fest, dass es uns immer gut geht, sondern dass du der Gute bei uns bist. Es gibt so viele Menschen, die nur Gutes erleben und eigentlich im Herzen total unglücklich sind, weil du ihnen fehlst. Und es gibt Menschen, die in der negativsten Situation das endlos Gute im Herzen haben, weil du in ihnen wohnst. Und Jesus, das müssen wir lernen, dass wir wegschauen von dem destruktiven Negativen, von dem, was uns kaputt machen will, hin zu dir. Und das müssen wir auch lernen, wenn wir Christen sind. Jesus, mach jedem Mut, der heute weiß, ich sollte für mich beten lassen, weil es alles schlecht aussieht. Mach uns Mut, zu anderen Menschen zu gehen und uns einfach dieses Gute von dir zusprechen zu lassen. Und danke, dass es real wird, wenn wir uns das gegenseitig zusagen, wenn wir uns das gegenseitig wünschen in deinem Namen. Amen.